Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Sinjavski und
Yasin Shamnedelge, Regisseurin, Filmemacherin, Geschichtenerzählerin.
Kürzlich haben wir sie gesehen, Athletinnen und Athleten bei Olympia in Paris. Aber Werdegang und Persönlichkeit bleiben vielen Zuschauern verborgen. Die somalische Sprinterin Samia Yusuf Umar hat 2008 bei Olympia in Peking für Aufsehen gesorgt. Letzter Platz im Wettbewerb, aber dennoch Spitzenleistung, denn Samia hat sich als Mädchen aus armen Verhältnissen in einem islamisch geprägten Land zu den Spielen gekämpft, angespornt von ihrem Vater Yusuf.
Ich dachte, es wäre dein Traum gewesen, das Wettrennen zu gewinnen.
Ja, aber es ist nur ein Traum.
Unser ganzes Leben ist ein Traum. Und manchmal wird es zum Albtraum. Alles, was wir haben, sind Träume.
Und was ist dann dein Traum?
Dass du das Wettrennen gewinnst. Soll dein Bruder mit seiner Meinung über Mädchen recht behalten?
Nein.
Und was machst du dann noch hier?
Und da läuft sie weiter im gleichnamigen Film Samia, der auf ihrer Geschichte beruht und die endet tragisch. Auf der Flucht nach Europa ertrinkt die Sprinterin Samia, die Vorbild für so viele Menschen war, im Mittelmeer. Yasemin Shamdareli, haben Sie auf die Olympischen Spiele jetzt in Paris und die Athletinnen und Athleten dort mit anderen Augen geschaut als früher, bevor Sie diesen Film gedreht haben?
Ja, auf jeden Fall. Das hat sehr viel für mich verändert. Ich guck jetzt einfach, wer ist da, aus welchen Ländern. Ich frage mich natürlich, wie die Bedingungen für diese Menschen sind. Zum Glück gibt es jetzt auch hier ein Refugee-Team. Da hat sich ja auch einiges verändert für mich.
Das ist ja vielen dann nicht bekannt. Wer ist denn bei den Olympischen Spielen? Genauso wie die Geschichte von Samia vielen unbekannt war.
Genau, wir erleben dieses große Medienspektakel, dieses Sportereignis und finden das natürlich erstmal schön und es ist auch spannend zu gucken, wie sich die besten Sportler aus aller Welt vergleichen, gucken, wer am schnellsten, am weitesten springt, am höchsten springt. Das ist seit jeher faszinierend, aber eben unter welchen Bedingungen diese Sportler eigentlich zu denen werden, die sie dann sind, wie diese Leistungen zustande kommen und auch natürlich, was für Schicksale dahinter stecken, das kriegt man dann weniger mit. Und eine davon war ja Samia Yusuf Umar, über die wir jetzt eben einen Film gemacht haben über ihre Geschichte, weil Samia damals 2008 es geschafft hat, aus dem ja wirklich sehr, sehr schwer gebeutelten Mogadischu, das über Jahrzehnte unter bürgerkriegsähnlichen Zuständen litt, die hat es trotz allem geschafft, mit 17 Jahren so gut zu sein, dass sie sich für Olympia qualifiziert hat und dann mit 17 Jahren 2008 in Beijing daran teilgenommen hat.
Sie wurde zwar Letzte, aber hatte die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja, und dann ihr Plan, nochmal zurückzukommen zu den Olympischen Spielen, dann in London 2012. Diese Geschichte, dieser Film, der basiert ja auf dem Buch des italienischen Journalisten Giuseppe Catuzella. Sein Anliegen hat dann viel Beachtung gefunden. Sein Sprachstil wurde allerdings schon kritisiert. Wollten Sie filmisch da einen anderen Ton setzen?
Also natürlich funktioniert der Film oder Film anders als Literatur, als Schrift, als Bücher. Giuseppe hat einen fiktionalen Roman geschrieben, der aber basierend auf der wahren Geschichte ist. Soll aber heißen, dass er schon auch sehr bewusst Elemente eingearbeitet hat oder verstärkt hat, die zwar der Wahrheit entsprechen, aber die vielleicht, also zum Beispiel die Figur des Alice. Samia hatte Menschen und auch junge Leute, mit denen sie zusammen trainiert hat, aber so eine Figur wie Ali in dem Roman und auch wir ihn im Film haben, den gab es nicht in der Form, dass er zum Beispiel nicht im gleichen Hinterhof mit ihr gelebt hat.
Das ist also der Bruder, beziehungsweise eher Cousin, glaube ich, von ihr, ne, der genau. Als Trainer dann fungiert. Den gab es so
genau.
Nicht.
Nein, es gab halt andere Menschen. Also es gab Figuren wie Ali, aber eben, die haben nicht im gleichen Haus gewohnt. Und also er hat sich sozusagen die künstlerische Freiheit genommen, Dinge zu verdichten und Dinge auf Sachen drunter zu brechen, die zwar der Wahrheit entsprechen, aber auch zum Beispiel, natürlich wissen wir nicht, wie die Dialoge zwischen den Menschen waren. Das ist natürlich dann doch Dinge, die wir aus dem, was wir recherchieren konnten oder so, ja, verdichten und daraus machen. Aber natürlich gibt es da keine hundertprozentige, genau so war's. Das ist nicht so.
Hatten Sie, so wie er, der Buchautor, Kontakt auch zur Familie?
Also natürlich haben wir uns bemüht, ganz, also so nah und so wahrhaftig wie möglich zu werden. Und deswegen war zum Beispiel für mich auch ganz wichtig, dass ich sozusagen eine bessere somalische Hälfte brauche, weil ich bin ja keine Somalierin und spreche ja nicht die Sprache. Und deswegen hatte ich bei der Umsetzung sozusagen eine Sparringspartnerin an meiner Seite, und das war die Dera Mohamed Osman, die immer eben dieses Projekt überhaupt erst möglich machte, sie und viele andere natürlich, die da waren. Und Giuseppe hat damals ja den Roman, der basiert ja auf Gesprächen, die er mit Samias Schwester Hodan geführt hat, viele, viele Tage. Und daraus hat er dann sozusagen die Essenz genommen und hat natürlich alles, was eben, also auch, ja, auch stimmt, also alles orientiert sich natürlich an genau den wahren Begebenheiten, aber eben die Details könnten abweichen. Aber alles, was so die Fakten betrifft, das ist schon leider alles genau so.
Vater Yusuf ist der Träumer und der große Förderer von Samia. Er glaubt an sie als Läuferin. Er will ihr Schwimmen beibringen, obwohl sie im Wasser Angst hat. Und er hält seinen sittenstrengen Sohn in Schach, der das alles nicht gut heißt, was da passiert mit dem Mädchen. Ist Yusuf sozusagen einer der letzten Repräsentanten eines Somalia, ja, das einmal offener und weniger frauenfeindlich war?
Also ich glaube, dass Figuren wie Yusuf viel, viel öfter da sind. Es ist ja eher andersrum, dass wir natürlich nur das andere wahrnehmen. Also zum Beispiel Deras Vater, also nur als Beispiel, das ist ein wahnsinnig offener, toleranter, gebildeter Mann, der nie auf die Idee kommen würde, seine Töchter anders zu behandeln als seine Söhne. Also soll heißen, ich glaube, wir tun wirklich da so vielen Menschen Unrecht, wenn man eben das so runterbricht auf dieses, er wäre der Einzige. Nein, es sind wahnsinnig viele. Es sind ganz, ganz viele. Das Tragische ist ja, dass wir immer nur die wahrnehmen. Die Nachrichten kommen halt immer nur über Situationen wie wieder eine Explosion, wieder hat jemand etwas gemacht. Und dann, das verschiebt die Realität.
Die Geschichte prangert ja eben die Unterdrückung von Frauen, die zunehmende Rigorosität im Alltag, also auch Musik hören wird verboten, an. Wollten Sie sozusagen da ein anderes Bild von Somalia zeigen oder den Menschen, der Gesellschaft?
Absolut. Wir wollten natürlich ein realistischeres Bild zeigen. Wir wollten zum Beispiel auch mit dem Anfang zeigen, Somalia hatte Phasen, wo es viel, viel sozusagen durchmischter war, wo es für Frauen gar kein Problem war, mit offenen Haaren, mit einem Minirock rumzulaufen, die Haare waren dupiert. Also das ist ja nicht stringent, sondern es hat Phasen, und es gab natürlich auch eben die Phasen, die ganz, ganz offen, also viel freier waren. Und das versuchen wir eben auch zu zeigen, dass das nicht so ein Blob ist und auf den so ein Stempel kommt, ja, die sind jetzt so oder so, sondern nein, das ist ganz differenziert wie in allen Kulturen. Da gibt es alles halt. Da gibt es die Liberaleren, da gibt es die Menschen, die gläubiger sind, da gibt es die, für die Glauben ein wichtiger Teil ist, aber der nicht an vorderster Front immer steht.
Was treibt diesen Yusuf an und Samia?
Also ich glaube, Yusuf ist einfach Liebe, so wie alle Menschen oder wie viele Menschen. Der liebt seine Kinder, der liebt Samir und ist ja selber, der kann ja auch damit was anfangen, soll heißen, so wie, das haben wir ja auch gezeigt, dass beide Eltern durchaus auch Affinität zu Sport haben. Also der kann das verstehen, warum jemand gerne läuft und warum eben auch dieses Weiterkommen wollen und dass man besser werden möchte. Und man muss ja auch sagen, Sport ist ja auch für viele Menschen in Afrika wirklich, kann das ein Weg sein, eine Existenz aufzubauen. Das ist ja nicht von ungefähr, dass es da so großartige auch Läufer gibt. Und manchmal ernährt ein Läufer oder die Karriere eines Menschen eine ganze Familie. Also daher ist es nicht ungewöhnlich, dass die Menschen da auch Sport unterstützen.
Sie haben über die Produktion dieses Films gesagt, für kein Projekt habe ich nach Almanya Willkommen in Deutschland so sehr gekämpft. Sie haben unter anderem in Kenia und in Tunesien gedreht, hatten eine somalische Assistentin an ihrer Seite, von der Sie schon gesprochen haben. Was waren dabei für Sie die Hürden?
Da gab es ganz, ganz viele, aber ich würde mal kurz sagen wollen, dass Deja Osman mehr war als nur eine Assistentin. Also sie war wirklich eine Partnerin. Aber zu den Hürden zurück. Also da gab es ganz viele. Eine der größten ist die Finanzierung. Also wir haben es zum Beispiel nicht geschafft, irgendeinen deutschen Sender dazu zu bewegen, den Film im Vorfeld zu unterstützen. Zum Glück sind das die Förderer, die immer wirklich auch tolle Projekte und komplizierte oder auch herausfordernde Projekte unterstützen. Aber von Sendern kam da immer Ablehnung. Und das zieht sich durch, weil es bedeutet, dass man weniger Geld hat. Und weniger Geld bedeutet immer auch natürlich, dass man gucken muss, wie machen wir das jetzt? Schaffen wir das überhaupt noch? Weil leider so ein Projekt, wie wir es eben gemacht haben, dann doch auch aufwendig ist, weil wir eben in einem anderen Land auch drehen mussten, weil Somalia nicht sicher genug ist. Da kann man gar nicht drehen. Und wir hätten auch uns und anderen Lebensgefahr gebracht. Das macht man natürlich nicht. Also wir haben dann in Kenia gedreht. Es waren viele, viele Hürden auf dem Weg. Von so banalen Sachen wie die Regenzeit hörte einfach nicht auf. Es hieß immer, dann und dann wird's aufhören. Und dann waren wir da und waren bereit, sozusagen den Film zu machen. Und was war? Es regnete wirklich 4 Wochen einfach weiter. Und das ist natürlich dann schwer, weil man ist ja dann schon angereist und die Zeit, eigentlich muss man die dann nutzen, um zu bauen. Und weil in unserem Fall, wir haben zuerst einen Baum gesucht und als wir den richtigen Baum gefunden hatten, haben wir den Hinterhof um diesen Baum drumherum gebaut, weil der Baum eine ganz wichtige Rolle in Samias Leben und auch in unserer Geschichte eben gespielt hat.
Für Sie als Filmemacherin also auch eine neue Erfahrung?
Absolut, absolut. Das war eine ganz, ganz tolle, aufregende, schwierige Erfahrung, aber wirklich, weil es da natürlich ganz viele Faktoren dazu kamen. Also von der Komplikation der Sprache, also dass ich das erste Mal mit ganz, ganz vielen Darstellern zum Beispiel, dass ich mit vielen nicht direkt sprechen konnte. Mit der Hälfte, also so ging das gut auf Englisch, aber mit einigen eben nicht, weil die einfach nicht so gut Englisch sprachen. Und das war also die sprachliche Hürde. Aber trotzdem der Wunsch, eben dieser Kultur und der Sprache auch gerecht zu werden. Also trotzdem eben waren alle Darsteller Somalier und haben auf Somali gesprochen. Dann kam natürlich eben die Herausforderung, Somalia, Mogadischu irgendwo anders entstehen zu lassen. Also auch trotzdem den Anspruch, dass die Menschen im besten Fall natürlich nicht merken und nicht sehen, das ist ja gar nicht Somalia. Auch da ist ein großer Aufwand, um eben zu schauen, wie sieht's da aus, wo können wir das erzeugen. Natürlich auch, muss man ganz eindeutig sagen, da authentisch zu sein und zu sagen, okay, natürlich müssen das alles Menschen sein aus der Region, auch Komparsen eben. Ja, das gab viele Herausforderungen.
Sie sagten, es hat sich kein deutscher Sender als Unterstützer gefunden. Wie erklären Sie sich das?
Ach, das müsste man die Sender eigentlich eher fragen, oder? Weil die müssten das ja erklären. Also es ist ja immer so, das heißt dann, ja, es sind ja keine deutschen Figuren, dann sprechen die eben auch eine andere Sprache. Und wie schon gesagt, ich finde das auch schwer erklärbar, weil Flucht ist ja so ein wichtiges Thema weltweit und betrifft uns natürlich alle. Daher ist es mir auch schwer verständlich. Oft ist es ja auch gar nicht mal dann so ehrlich, sondern dann wird halt sowas gesagt wie, ja, das Buch überzeugt uns nicht oder so. Aber eigentlich sind es andere Gründe eben. Aber ja.
Könnte auch ein Grund sein, dass es jetzt in eine, ja, schwierige Zeit fällt. Ich meine, wir sprechen über höhere Hürden in der Migrations- und Abschiebedebatte. Das wird alles härter geführt. Diese Zeit und auch nach der Olympia-Euphorie kommt jetzt diese Geschichte von Samia in die Kinos. Was kann dieser Film vor diesem komplexen Hintergrund bewirken?
Ich hoffe, dass die Menschen einfach sehen, dass es jedes Schicksal individuell ist. Also man kann das eben nicht pauschalisieren und da darf man auch nicht. Und auch diese Entmenschlichung sollte man dagegen sich stellen. Natürlich muss man die Thematik ernst nehmen. Aber ich finde, es kann ja nur darum gehen, eben Fluchtursachen sich genau anzusehen, wie bei Samir auch. Die meisten Menschen wollen nicht fliehen. Die meisten Menschen wollen ihre Heimat nicht verlassen. Es ist eine Notsituation. Und die Frage ist eben, was können wir, die sogenannten Industriestaaten, Länder, die mehr auch Geld haben, was können wir tun, dass diese Menschen erst gar nicht fliehen müssen? Das ist eine große Aufgabe. Ich will jetzt auch gar nicht so tun, als ob es da banale Antworten für gibt. Weil natürlich geht es da eben darum, was sind stabile Regionen eben. Aber ich finde es wirklich unfassbar, dass Menschen meinen, dass man anderen Menschen, die vor Krieg fliehen müssen, vor Terror fliehen müssen, dass man ihnen das Recht abspricht, zu fliehen und sich zu retten. Und das kann es nicht sein.
Ihre Filme, die hatten ja immer komödiantische Elemente oder es waren Komödie. Hier ist es ein Drama, das unter die Haut geht. War das eine bewusste Hinwendung zu einem ernsten Thema?
Nein, also ich wusste das nicht, was passiert war. Das kam ja erst Jahre später, kamen die italienischen Produzenten auf mich zu. Und dann war das wie so ein Schlag in der Magengrube. Aber es war mir und meiner Schwester, ich arbeite ja oft mit meiner Schwester Nesrin zusammen, war das ganz klar, dass wir das machen wollen, weil es uns eben so berührt hat, weil es so wichtig ist, weil wir gemerkt haben, nein, ihre Geschichte muss erzählt werden, weil sie natürlich für etwas viel, viel Größeres steht. Und wir haben uns einfach sehr, sehr dieser Frau verbunden gefühlt und wir wollten auch zeigen, was sie erreicht hat. Natürlich verheimlichen wir nicht, was ihr zugestoßen ist. Aber ich glaube und hoffe auch, dass wir in dem Film es geschafft haben, in ganz großen Teilen auch die Schönheit, den Witz, den Charme und auch viele Dinge zu zeigen, eben die schön waren in Samiras Leben und auch was sie erreicht hat. Mit ihren gerade mal 17 Jahren war sie eine absolute Inspiration für so viele Menschen auf der ganzen Welt, weil die es toll fanden, dass eine Muslimin dabei ist, dass eine Frau aus Somalia dabei ist, dass sie ihre Kultur, ihre Heimat vertreten konnte. Da haben sich so viele Menschen mit ihr gefreut und auch, das sah man ja auch bei dem Publikum. Also sie war ja wirklich der Underdog. Also Samira war ja der Underdog. Das sah man ihr an. Sie war, die anderen Athletinnen sind ja sehr durchtrainierte Frauen, also gerade eben im Sprint, muskelbepackt und kraftvoll. Und Samira war wirklich so unglaublich dünn und daher ist auch das Publikum so mit ihr so mitgegangen und hat so mitgefühlt, weil da ist es auch der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Und ich glaube, ganz viele haben gemerkt, hey, die Leistung, die diese junge Frau da vollbringt, aus Mogadischu heraus, trotz allem so gut zu sein, dass sie sich eben qualifizieren konnte, ist immens. Und das haben wir auch versucht, ja, zu zeigen, auch die wunderschönen Seiten, die positiven, inspirierenden Seiten.
Vielen Dank für dieses kurze Gespräch.
Danke, vielen Dank Ihnen.
Das war der Corso-Podcast für heute. Jederzeit, überall da, wo es Podcasts gibt und in der Deutschlandfunk-App und live im Radio, Montag bis Samstag, immer um 15.05 Uhr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.